das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Kontaktcenter Networks. Auch im Jahr 2024 darf ich mit Menschen sprechen, die etwas zu sagen haben, weil sie nämlich ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet sind. So auch Dr. Martin Schröder, Geschäftsführer von Sympaluk Voice Solutions und das schon seit über 20 Jahren. Hallo lieber Martin, es überrascht mich nicht, dass wir uns heute noch einmal über das Thema ChatGPT austauschen, allerdings etwas differenzierter, als es viele Diskussionen ja gerade tun, nämlich unter dem spannenden Aspekt der Agilität. Daher auch der Titel Agilität trifft ChatGPT. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Ja, ebenfalls hallo Markus und schön, dass wir uns auch dieses Jahr wieder schön unterhalten können.
Das werden wir tun. GPT, das ist ja ein Begriff seit einem Jahr knapp in aller Munde. Und als Voice-Bot-Hersteller bist du ja besonders, ich sag mal in Anführungszeichen, betroffen. Wie hast du das Jahr 2023 diesbezüglich erlebt?
Ja, also GPT ist natürlich irgendwie das Thema gewesen. Und als solches haben wir, weil es bei uns ja letztlich in den Dialog, in die Spracherkennung hineingreicht, als sehr intensiv und als sehr dynamisch erlebt. Ich meine, am Anfang hat jeder so auf seine Weise so ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und alle möglichen Fragen gestellt, sich über die Antworten gewundert oder gelächelt, die natürlich ChatGPT mit seinem allgemeinen Wissen beantwortet hat, aber auch nicht immer richtig. Und dann kam natürlich das GPT-4, das wirklich nochmal einen großen Sprung in der Qualität der Antworten brachte. Dann ging es allerdings aus Unternehmenssicht auch ganz schnell darum, wie kann ich denn jetzt lokales Wissen, das ich als Unternehmen bei mir habe, auch in diese Antworten in das ChatGPT einbringen. Mhm. Denn an sich, so ein Modell ist trainiert, das ist statisch und natürlich kennt es nur das, was es öffentlich zugänglich einbinden konnte und keine unternehmensinterner. Und jetzt diese Dokumente einfach hochladen, naja, es ist weder technisch möglich, noch auch Datenschutz und Vertraulichkeitsgründen ist das kein guter Weg. Mhm. Und der Umfang ist viel zu groß, um sie einmal Anfrage einfach mitzugeben. Deswegen, also hier hat sich jetzt inzwischen so ein gewisser Algorithmus, so eine Vorgehensweise etabliert, RAG, Retrieval Augmentation Generation, die mit einer schrittweisen Verarbeitung versuchen, das ganze Thema in den Griff zu bekommen. Mhm. Mhm. Was sicherlich auch geholfen hat, ich meine, Microsoft ist ja sehr stark in OpenAI involviert und hat, also Microsoft selber, das ChatGPT-Modell auch über die Azure Cloud zur Verfügung gestellt. Und dort gelten natürlich die üblichen Datenschutz- und Datensicherheitseinstellungen der Azure Cloud. Und es gibt inzwischen auch Unternehmen, die damit eigentlich recht gut leben können und dann auch kein Problem haben, auf die Funktionalität und Mächtigkeit von einem GPT-4 zurückzugreifen. Auch hat sich GPT-4 da weiterentwickelt mit Schnittstellen. Es gibt diese Plugins oder eigentlich fast interessanter eine Function API, die man quasi in dem Prompt mit definieren kann, mit dessen Hilfe man auch aktuelle Informationen in eine ChatGPT-Antwort einbinden kann. Allerdings muss man schon auch im Hinterkopf haben, wofür steht jetzt eigentlich ChatGPT? Genau genommen ist es nur ein spezielles Modell von OpenAI, aber es hat sich so ein bisschen auch als Platzhalter für die KI entwickelt. Die KI macht das, die KI löst das Problem. Man muss allerdings immer im Hinterkopf haben, dass es schon die verschiedensten Modelle für unterschiedliche Aufgabengebiete gibt, die sich dann auch nach Hardwareanforderungen, laufen sie nur in der Cloud, kann ich sie auch lokal betreiben und natürlich von den Preisen unterscheidet.
Ja, das klingt sehr spannend und das hat sich ja so dann vom ersten Hype, ne, schon sehr weit entwickelt, nämlich, dass man da mal genauer, dezidierter betrachtet hat, was bringt mir das jetzt? Es ist schön, wenn ich da ein paar Fragen reinrecken kann und ein paar Antworten bekommen kann, aber wie sieht das jetzt vom Nutzen aus und auch unter den Aspekten von Rechtssicherheit und Qualität? Also für dich als Anbietender, das kann ich mir gut vorstellen, sehr spannende Zeiten. Wenn du jetzt mal den Blickwinkel wechselst, wo siehst du den Anwender?
Das ist eine gewisse Herausforderung, weil man lebt natürlich in dieser KI-Welt, man ist begeistert, man kennt aber vielleicht auch ein paar Fallstricke und trifft jetzt aus Anwender, und da gibt es eine extrem große Spannbreite von Wissen, von Spezialisten, die sich entweder aus eigenem Interesse oder im Unternehmensauftrag auch schon in dieses Thema eingearbeitet haben und schon wirklich klare Vorstellungen über die Einsatzmöglichkeit haben, bis hin zu völlig unspezifischen Erwartungen. Also wir müssen jetzt auch irgendwas mit KI machen. Und das macht natürlich die Kommunikation nicht ganz einfach, weil erzählt man jetzt in rosaroten Farben, es geht alles, alles ist gelöst, wir können uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, oder versucht man ein eher realistisches Bild zu zeigen, was notwendig ist, damit das auch ein erfolgreicher Einsatz wird. Am Anfang muss man sich ein bisschen suchen, wo findet man sich? Der Einstieg ist ein bisschen zäh, aber irgendwann schafft man es dann schon. Allerdings, was ich schon überzeugt bin, dass wenn man nach dem ersten Aha-Erlebnissen, nach dem ersten vielleicht auch sogar noch Proof of Concept, dann sagen wir mal in die Niederungen des Alltags hinabsteigt, dass man dann an diese langweiligeren Themen der Datenqualität ankommt. Denn eins muss man sich natürlich immer wieder sagen, die beste KI kann keine guten Ergebnisse bringen, wenn die zugrunde liegenden Daten unvollständig oder gar falsch sind. Also ich sage mal ein Beispiel, Dokumente, die aus zeitlicher Sicht abgelaufen sind, Dokumente, die widersprüchliche Aussagen enthalten. Also das kann auch eine KI nicht lösen. Gut, es gibt für diesen Aufgabe auch den Bezeichnung Data Scientist. Und ich denke, der wird im Bereich Kontext natürlich noch eine große Rolle spielen.
Das heißt, die ganze Erleichterung bringt mir im Grunde gar nichts, wenn das, was ich dann im Grunde kommuniziere, dann auch eben nicht mehr aktuell ist oder vielleicht sogar falsch ist, in welchem Sinn auch immer. Jetzt sind wir beim Thema Datenqualität angelangt. Dein Thema heute ist Agilität trifft ChatGPT oder GPT. Wie hängt das zusammen mit der Datenqualität?
Naja, wenn man jetzt hingeht und sagt, wir brauchen erstmal ein Projekt, um die Daten wieder zu vereinheitlichen, zu aktualisieren, verliert man natürlich viel Zeit. Denn das geht nicht eben mal so. Da gehen schnell auch Monate ins Land. Und so lange möchte man ja nicht warten. Hätte man eine perfekte Datenausgangslage, wäre ja man fertig. Aber wie gesagt, ist leider unrealistisch. Und daher muss man irgendwie Schritt für Schritt anfangen und sich aber darauf einstellen, auch diesen Bot oder diese KI ständig weiterentwickeln. Und daher kommt natürlich dann das Thema der Agilität. Ich möchte damit eigentlich auch ausdrücken, also mit dem Titel Agilität trifft GPT, dass aber in einer KI ja nicht nur für das Ausführen zum Tragen kommt, sondern die verschiedensten KI-Methoden auch für die Analyse, für die Verbesserung, für die Qualitätssicherung eingesetzt werden kann. Ich mache es vielleicht mal ein Beispiel an so einem Voicebot. Ein Voicebot wird in der Regel eine KI für die Spracherkennung verwenden und die erkannte Textkette dann mit einer anderen KI auf Absicht und auf zusätzliche Attribute wie Vertragsnummer oder Produktbezeichnungen analysieren. Im nächsten Schritt werden dann die erforderlichen Aktionen ausgeführt oder die Informationen gesucht. Abschließend wird wiederum von der KI die Reaktion in einer für den Kanal, also hier in dem Fall Sprache, und Benutzer angepassten Formulierungen aufbereitet. Wobei hier durchaus ein KI-Modell mehrfach verwendet werden kann oder man kann auch mehrere Schritte zusammenfassen. Man muss allerdings bei dem ganzen Thema auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit berücksichtigen. Momentan ist allerdings GPT-4 aufgrund seiner Antwortzeiten für einen Voicebot einfach nicht geeignet. Auch wenn das Modell momentan die besten Ergebnisse liefert. Aber in einem Analyse- oder Verbesserungsprozess bin ich an solche Restriktionen nicht gebunden.
Okay, und was bedeutet das nun ganz konkret für den Betrieb?
Jetzt nehmen wir nochmal den VoiceBot. Die erste Frage ist ja immer, hat die Spracherkennung überhaupt die richtigen Wörter geliefert?
Genau, ja.
Wenn ich jetzt über eine Sprachaufzeichnung verfüge, kann ich zum Beispiel mit alternativen Erkennern, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen oder besondere Hardware, also hier ist das Stichwort Grafikkarten, VRAM, benötigen, einfach eine Stichprobe nehmen und die Ergebnisse vergleichen. So erkennt man relativ schnell Verbesserungsbedarf und es wäre möglich, die jetzt erkannten Ergebnisse zur Optimierung des produktiven Spracherkenners zu verwenden. Natürlich wird noch eine Kontrolle durch einen Mitarbeiter notwendig sein, aber der Aufwand liegt deutlich unter dem, als wenn dieser alle Audioaufzeichnungen von Grund auf transkribieren müsste.
Mhm, klar, ja.
Dann kommt natürlich das spannende Thema Intent Recognition, also was möchte der Anrufer eigentlich? Trainierte KI-Systeme liefern ganz schnell eine Antwort, 20 Millisekunden. Aber natürlich nicht mit dem ganzen Allgemeinwissen von einem Large Language Model. In dem Moment, wo ich aber in der Qualitätssicherung bin, habe ich auch mehr Zeit und dann kann ich mit solchen alternativen Klassifizierungen wertvolle Hinweise gewinnen, was die Anrufer wirklich wollen und wo noch Lücken bestehen. Allerdings, hier muss natürlich der Mitarbeiter über die notwendigen Kenntnisse und Werkzeuge verfügen, um mit den Daten zu spielen, denn die richtige Herangehensweise ist stark vom Kontext abhängig. Und wenn man diesen Optimierungsbedarf bei Spracherkennung und Klassifizierung identifiziert hat, braucht man vielleicht noch Varianten, alternative Formulierungen und schon können die Trainings- und Adaptionsalgorithmen gestartet werden. Ganz zum Schluss ein Soll-Ist-Vergleich und hoffentlich erhält man eine Verbesserung. Bis zum nächsten Optimierungszyklus.
Ein gutes Stichwort. Das heißt, natürlich ist das einmalig jetzt ein etwas größerer, nennen wir es mal Aufwand, was das Ganze angeht, um zu starten. Aber das hört sich eben fast so an, als wenn zum Schluss dann alles völlig automatisch dann funktioniert. Der Bot, der lernt dann selbst, ja, und die Mitarbeiter können sich dann eben auch anderen Aufgaben zuwenden. Stimmt das so?
Naja, die Kunst ist schon, dass so ein Bot auch merken müsste oder so eine KI, die das unterstützt, dass sie etwas falsch gemacht hat. Und dann ist natürlich die Frage, warum hat sie es nicht gleich richtig gemacht? Also spannend hier ist gerade aktuell so die Erkenntnis, dass GPT-4 zum Beispiel besser bewerten kann als selbst formulieren. Hier gibt es jetzt Ansätze, ob ich nicht GPT-4 auch dazu verwenden kann, Aussagen zu prüfen und zu überlegen, welche besser ist oder ob sie besser zu dem Frage oder zum Thema passt. Aber generell muss man natürlich so sagen, den Mensch braucht man noch bei neuen Themen oder bei schwierigen Themen, wo man abgrenzen muss oder vielleicht wo auch in der Grundlage, in der Datengrundlage noch etwas korrigiert werden muss. Allerdings in diesem Zusammenspiel zwischen KI, das hilft aufzuzeigen, wo Probleme entstehen und dem Mensch, der sie dann löst, das, glaube ich schon, wird viel helfen und den Menschen dann auch von der Routine entlasten. Und daher bin ich überzeugt, dass sich dieser Schritt, diese Agilität, dieses kontinuierliche Verbessern, dass sich dieser Schritt auch lohnt.
Und man muss keine Angst haben, denn wie du es so schön beschreibst, wir brauchen ja den Mensch an verschiedenen Stationen. Interessant finde ich auch wieder jetzt, wenn wir über Technik reden, Technologien reden, im ersten Schritt zu sagen, ja, wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir gute Prozesse brauchen, dass wir gute Datenqualität brauchen, dass wir die Informationen bereit haben, weil letzten Endes dann erst das System auch seine eigentliche Arbeit tun kann. Ich finde es immer schön, dass man dann ein Stück weit geerdet wird und sich die Kernfragen, ja, gerade im Service und Vertrieb, da einfach nochmal stellen muss.
Das ist so vergleichbar wie mit einer normalen Organisation. Auch die lebt davon oder die Effizienz, dass ich irgendwo eine gute Struktur habe, dass ich klare Prozesse habe, dass ich es kommuniziert habe. Und erst dann wird natürlich auch die Organisation etwa gute Ergebnisse bringen. Und eine KI ist da genauso gestrickt wie wir Menschen. Also wenn ich etwas Unklares hineingebe, werde ich auch irgendwas und nicht unbedingt immer das, was ich will, herausbekommen.
Ja, und ich denke mal so, gerade jetzt, weil ja auch dieses Thema GPT quasi von jedem schon mal genutzt wurde, ist der Anspruch auch sehr hoch, ja, und die Erwartungshaltung. Also ich denke, da darf man sich auch professionelle Hilfe oder sollte man sich professionelle Hilfe holen, Unterstützung, um einfach, wie du es ja gerade schön beschrieben hast, diese ganzen Gebiete einfach mal abzugrenzen und zu schauen, was da in welcher Reihenfolge notwendig ist. Dass sich's lohnt, das sehe ich genauso. Einer meiner Lieblingsgedanken, wenn es um ja, Menschen und um, ich sag mal, Maschinen geht, ist ja, dass die Menschen einerseits die Maschinen mögen müssen und die Maschinen aber auch den Menschen mögen müssen. Also dass sie im Grunde gemeinsam das Beste von allen Welten dann auch vereinen. Ja, das ist, denke ich, auch eine große Aufgabe.
Weil es gibt auch immer eine Diskussion, wenn ich mit einem Chatbot tippe oder vielleicht spreche, bin ich höflich, sage ich noch bitte und danke. Die Empfehlung ist eigentlich ja. Nicht, weil er so empfindlich ist, sondern weil er auch so trainiert wurde.
Absolut. Dann danke ich dir mal an dieser Stelle recht herzlich für diese, ich sag mal, wieder beeindruckenden Gedanken in dieser kurzen Zeit und die Themen, die du aus deiner Sicht da einfach mal nochmal aufgeworfen hast und auch, dass du das regelmäßig mit uns hier und den Hörerinnen und Hörern auch teilst. Die Kontaktdaten von dir, wie immer, in den Shownotes. Jetzt haben wir ja Mitte Februar und demnächst startet auch die CCW in Berlin. Ich denke mal, du bist dort auch, oder ich weiß, du bist dort auch am Stand, und jeder, der da das Gespräch, das Thema mit dir vertiefen möchte, denke ich, hat da auch eine Gelegenheit dazu, dich persönlich kennenzulernen und mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen, oder?
Ich freue mich drauf, weil ich bin von dem Thema begeistert und ich lerne in jedem Gespräch, auch aus Anwendersicht, wenn man das sieht, eigentlich dazu. Nein, ich bin gespannt.
Das ist schön, denn Dienstleister, wenn sie offen sind, eben auch von anderen Menschen zu lernen und eben das Wissen nicht gepachtet haben, finde ich immer sehr, sehr, sehr schön. Und dafür ist ja auch gerade das Contact Center Network und auch die CCW eine sehr, sehr schöne Plattform. Dann sage ich nochmal vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer draußen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und ja, machen Sie es gut.